Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schaader Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute über den Wolken an einem ganz besonderen Ort sind, den wir gleich noch näher beschreiben werden, beziehungsweise der sich gleich von selbst erklärt. Mein Name ist Stella Lorenz, neben mir sitzt mein Kollege Dennis Weiß und über Geld spricht man ja nicht, aber wir tun genau das. Unser Gast ist nämlich Dr. Ulrike Busch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wir sind hier in Frankfurt in der Bundesbank und wollen heute, wie Stella schon gesagt hat, ein bisschen über Geld sprechen. Aber vielleicht zur Chronologie, was haben wir vor? Wir sitzen hier mit und bei Ulrike Busch, wollen natürlich erstmal ein bisschen drüber sprechen, wer sie ist und was sie macht. Gehen dann ein bisschen über die inhaltlichen Schwerpunkte und Fachgebiete und was sie beschäftigt und als drittes und zum Ende natürlich auch ein bisschen darauf ein, was das mit uns zu tun hat, mit der Schaader Stiftung und mit den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Aber zu Beginn natürlich erstmal eine kleine Vorstellung, damit ihr als HörerInnen alle wisst, wer und was uns heute hier beschäftigt. Nämlich Dr. Ulrike Busch. Sie ist bei der Bundesbank, bei der Deutschen Bundesbank, als Hauptgruppenleiterin im Zentralbereich Volkswirtschaft in der Abteilung Geldpolitik und monetäre Analyse beschäftigt. Lange Beschreibung, langer Titel. Sie ist studierte Volkswirtschaftlerin und hat Volkswirtschaftslehre in Frankfurt und New York, wo auch sonst studiert, wurde in VWL promoviert mit dem Schwerpunkt in Geldpolitik. Ihre Forschungsinteressen sind die institutionelle und historischen Aspekte des Geld- und Währungs- sowie des Zentralbank- und Bankensystems. Und die Arbeitsschwerpunkte sind die Wirkungsweisen der Geldpolitik über den volkswirtschaftlichen Bankensektor und Strukturentwicklung. Sie ist uns bekannt geworden, weil sie Impulsgeberin bei unserem großen Konvent im vergangenen November zu Willkommen in meiner Wirklichkeit war. Und wir sind richtig glücklich, dass wir heute über Geld sprechen können, Frau Busch.
Das freut mich.
Dann zunächst die Frage, wir haben uns noch ein bisschen über Geld unterhalten. Stella, bezahlst du mit Bargeld noch? Oder wann hast du das letzte Mal mit Bargeld bezahlt?
Ich weiß auf jeden Fall, wann ich mich das letzte Mal geärgert habe, dass ich kein Bargeld dabei hatte. Denn in einigen Geschäften und Cafés ist es wirklich auch in meinem Stammcafé tatsächlich ist es so, dass keine Kartenzahlung akzeptiert ist. Also ich mag Bargeld persönlich auch ganz gerne. Ich finde es schon schön. Ich finde die Motive schön, auch von einem künstlerischen Aspekt. Genau, aber wie ist das denn bei Ihnen, Frau Dr. Busch? Wann haben Sie denn zuletzt mit Bargeld bezahlt?
Ich zahle sogar sehr oft mit Bargeld. Das geht mir nicht anders als Ihnen. Und ich glaube, ich mache das immer, wenn ich kein Bargeld mehr habe, nehme ich halt die Karte. Und sonst mache ich das sehr gern. Es ist nicht nachverfolgbar. Das finde ich doch sehr luxuriös.
Also direkt der Datenschutz. Sie heben ab und brauchen auf und dann ist die Karte im Notfall. Okay, interessant.
Ja, das vielleicht als Einstieg. Und grundsätzlich, themenspezifisch fragen wir ganz oft danach, was, wenn wir jetzt schon beim Analogen sozusagen ein bisschen sind und beim Haptischen, lesen Sie noch Zeitung?
Jein, also wir haben hier Zeitungen abonniert und ich könnte sie auch abonnieren. Ich habe sie nicht abonniert, aber natürlich blätter ich manchmal in den Zeitungen der Kollegen rum. Ich lese die Zeitung online tatsächlich.
Und das passt auch, physisch. Das klappt auch, das passt auch gut zur nächsten Frage. Weil welche Schlagzeile hat sie denn heute oder gestern so in letzter Zeit bewegt? Vielleicht auch speziell aus Ihrem Fachgebiet?
Es darf auch Sport sein. Also wenn Sie jetzt sagen, irgendwas. Ja.
Also ich finde es sauschwierig, eine Schlagzeile auszuwählen, einfach weil es so eine große Informationsflut gibt. Und ich mich eigentlich eher schütze. Also der Ansatz ist eher andersrum. Ich will gar nicht von einer Schlagzeile irgendwie beeinflusst werden. Aber wenn ich eine nehmen würde, dann wäre es jetzt tatsächlich wieder online und nicht das Papier. Das wäre Argentinien, dass der neue Inflationsrekord gebrochen wurde und wir jetzt hier schon bei über 250% Inflationsrate sind jährlich. Das hat mich durchaus bewegt, weil ich auch persönlich einfach öfter in Argentinien war.
Ah, okay, interessant. Aber dann doch durchaus Thema Inflation, also Geld.
Ja. Geht denn der erste Griff immer zum Finanzteil auch oder der erste Klick in dem Fall?
Nö, eigentlich nicht. Ich gucke da mal bei Politik zuerst, mal beim Finanzteil, wobei Politik ist halt nicht sehr erfrischend im Moment. Von daher dann in der Tat lieber bei Finanz und Wirtschaft.
Also wer diesen Podcast auch in einigen Jahren noch hört, wir sind im Februar 24, springen auf ein anderes Medium, nämlich das, was wir heute hier vor uns haben. Podcasts an sich, stehen Sie dem Medium nahe? Gibt es da welche, die Sie hören?
Ja, also ich liebe Podcasts, einfach weil ich die Hände frei habe und in meinen Ohren Informationen reinfließen. Und meine Lieblingspodcasts sind zum Beispiel The Rest is History von Tom Holland und Dominic Sandbrook. Der lerne ich am meisten und ich amüsiere mich auch köstlich über die beiden, wie sie die Themen darstellen. Aber auch vom SRF zum Beispiel Sternstunde Philosophie höre ich total gerne. Boah, und dabei kann man dann die Küche aufräumen zum Beispiel.
Das heißt, Sie beschäftigen sich in Ihrer Podcast-Freizeit dann tatsächlich eher mit nicht finanziellen Schwerpunkten.
Ja, unbedingt. Also das Leben ist groß und bunt.
Ich dachte, dass wir jetzt hier beide als JunganlegerInnen Tipps kriegen für Podcasts und wo wir uns Informationen hören können. Aber gut, dann springen wir weiter zu Ihnen als Person erstmal und zur Biografie. Stella.
Sie sind in der Freizeit dann glücklicherweise auch von den Finanzen ein bisschen separiert. Aber Ihr Faible für Finanzen ist natürlich unbestreitbar, allein schon vom Beruf, mit dem man ja doch sehr, sehr viel Zeit des Lebens verbringt. Wie sind Sie denn da reingekommen? Woher kommt dieses Interesse an Finanzthemen? Das ist für mich als Geisteswissenschaftlerin ganz abstrakt. Natürlich beschäftigen wir uns viel mit Geld, aber dieses Interesse, sich beruflich damit auseinanderzusetzen, wie kam das zustande?
Also das Interesse kam eigentlich relativ früh. Ich würde es gar nicht Finanzthemen nennen, sondern in der Tat das Interesse an Geld, ganz ureigens. Und ich habe zu Hause so eine alte Teebüchse, ich weiß nicht, so aus Metall, kennen Sie wahrscheinlich auch noch. Die ist schön dicht, wasserdicht, luftdicht und so weiter. Und da ist haufenweise altes, abgelaufenes Geld drin. Und die habe ich halt als Kind immer ausgekippt und mir das Ganze angeguckt und mich gefragt, okay, 10.000 Reichsmark, 100.000 Reichsmark, ungarische Forint, später kam dann italienische Lira dazu und also da war haufenweise Geld drin, mit dem man einfach nichts mehr anfangen konnte, jedenfalls nicht in Berlin, wo ich herkam. Und die wurde fleißig gefüllt von meinem Vater, der eben auch Volkswirt ist. Das ist sozusagen die ganz haptische Basis des Interesses. Und dann wurde sehr viel zu Hause über Geldthemen geredet. Das heißt, wenn wir uns über Musik unterhalten haben, beispielsweise über Wagner und Wagners Ansichten, dann wurden die gleich eingeordnet. Naja, man muss ja beachten, Wagner hatte nie Geld, war immer verschuldet. Das heißt, Geld kam mit rein. Dann haben wir über die Bücher von Balzac oder Dostojewski geredet und dann, die waren auch beide stark verschuldet, wie man weiß, wenn man sich mit den beiden beschäftigt. Und irgendwie bekam ich so den Eindruck, okay, also Geld spielt immer mit rein und es ist nichts, was man separieren kann. Es gibt keinen Menschen und Lebensumstand, der nicht irgendwie durch Geld beeinflusst wurde. Ja, und dann werfen sich so naturgemäß Tausende von Fragen auf und denen wollte ich gern näher nachgehen.
Das heißt, auch im Studium oder generell schon bei der Wahl zum Studium war klar, es wird was mit Zahlen, mit Wirtschaft.
Ja, anders hätte ich jetzt nicht erklären können, warum ich von Berlin nach Frankfurt gehe, um zu studieren, weil man kann auch in Berlin Volkswirtschaftslehre studieren, aber hier sitzt die Zentralbank.
Ah, das heißt auch früh schon der Gedanke, der Zentralbank nach und die Idee, wo sitzen die und was machen die, das war für
mich. Ja, genau. Genau. Also dadurch, dass mein Vater selber Volkswirt ist, hatte ich eine Idee davon, wie sich die drei Unis in Berlin unterscheiden inhaltlich. Und wusste auch, dass wenn man sich mit Zentralbankpolitik tiefer auseinandersetzen möchte, dass man dann am besten in Frankfurt ist, weil das nahe, also einfach durch die Nähe zur EZB und zur Bundesbank viel, viel praxisnaher wäre, als wenn ich das in Berlin oder Bremen oder sonst wo studiert hätte.
Also für alle, die jetzt zuhören und noch nicht genau wissen, was die Bundesbank eigentlich macht, wir behandeln das gleich noch kurz. Also wir haben noch einen kleinen Definitionshagel zu dem zweistufigen Bankensystem in Deutschland und generell zu Zentralbanken und Geschäftsbanken und deren Rollen. Aber das heißt, Sie kommen aus einem Ökonomenhaushalt. Das war beim Abendessen dann auch schon immer mal ein Thema. Und jetzt weiß ich von Ihnen, nämlich aus Ihrem Impuls beim Konvent, dass es da ein Zitatebuch gab, was ich ganz spannend fand. Können Sie dazu was sagen?
Ja, okay, ich plaudere aus dem Nähkästchen. Ja, ich hatte so ein kleines Buch, das war ein besonders schönes, auch mit so einem Stoffbezug und Goldstickerei drauf. Und immer, wenn ich einen Roman gelesen habe, also nehmen wir beispielsweise Balzac, dann habe ich mir dort notiert, auf welchen Seiten er in dem Buch wiederum auf Geld eingeht und in welcher Form, was er dort so sagt. Und ja, darüber wurde dann durchaus mal geredet und es stand auch mal im Raum, ob man sich nicht im Studium auch mehr damit beschäftigen könne, wobei ich dann enttäuscht feststellen musste, also ich habe in meinem Studium nichts über Balzac geschrieben, gelesen gemacht. Das ist dann doch zu, wie soll man sagen, disziplinenübergreifend, das passiert eben gar nicht, zumindest nicht in meinem Studium.
Und geschieht das heute noch, wenn Sie lesen? Gegenwartsliteratur? Nein, okay.
Nein, überhaupt nicht mehr. Nein, nein, das endet sehr, sehr früh. Also eigentlich schon mit Beginn des Studiums habe ich nichts mehr eingetragen.
Aber dass es das Buch gibt, finde ich total schön. Das ist ein sehr ja, sehr haptische Erinnerung wahrscheinlich auch für die Leute, die
ja, und die zuhören. Zitate sind wahrscheinlich auch hängen geblieben oder einige so der Sätze. Ach nein, sie nickt.
Nee.
Nein. Okay, Stella, wollen wir rüberspringen zum inhaltlichen Punkt? Und da müssen wir heute, glaube ich, mit, also wir nennen es Definitionshagel, die Definitionen können ein bisschen länger sein, weil sie ja genau sein sollen, aber damit müssen wir anfangen.
Ja. Frau Dr. Busch, Geld, was ist das? Wie fasst man das gut in vielleicht drei Stichpunkten zusammen, die für Sie relevant sind bei der Definition von Geld?
Also das Interessante am Geld ist eigentlich, dass es keine klare, allgemeingültige, wissenschaftliche Definition gibt. Und die Konsequenz davon ist, dass jeder, der irgendwie zu Geld argumentiert, schreibt, sich damit beschäftigt, immer explizit oder implizit eine eigene Definition hat. Das kann ich jetzt nicht auflösen und schon gar nicht in drei Worten. man kann da verschiedene Definitionen heranziehen. Ich halte es gerne mit dem Francis Amasa Walker aus dem 19. Jahrhundert, der gesagt hat, Money is what money does. Also Geld ist, was als solches fungiert oder Geld ist, was es tut, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Aber klar, ich kann ein bisschen näher darauf eingehen, was Geld aus meiner Sicht wäre. Und wie alle zentralen Konventionen unseres Lebens ist es schwer zu definieren. Das ist vergleichbar mit, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie definieren Sie denn Zeit oder Sprache? Ich glaube, da haben Sie sich auch nicht unbedingt schon Gedanken drüber gemacht, außer Sie sind Physiker oder Linguist. Aber wir benutzen es eben trotzdem. Und das ist genau spannend. Die Theorien und die Kritiken an bestimmten Theorien gehen aber immer davon aus, dass Geld ein Objekt ist, etwas Feststehendes. Das ist so die Basis, wo man losmarschiert. So ist es auch mit der Volkswirtschaftslehre, die ist da keine Ausnahme. Und deswegen finden Sie, wenn Sie so ein Lehrbuch aufschlagen, ganz typisch drei Definitionen, also drei Funktionen, die das Geld definieren sollen. Zahlungsmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrungsmittel. Das ist sehr abstrakt. Finden Sie auch so im Schülerbuch der Bundesbank, kann man auf der Homepage finden, zu Geld und Geldpolitik. Da wird versucht, es sehr einfach zu machen und man kann sehr schön sehen, wie man es ja darstellen kann und sich dadurch aber vorstellt, Geld ist Geld. Ich würde aber trotzdem da noch einen ganz kleinen Schritt weitergehen, weil es wichtig ist. Aus meiner Sicht ist es eben nichts Feststehendes, sondern etwas sich Entwickelndes. Und das kann man auch daran festmachen, wenn man diese drei Funktionen sich anschaut. Das heißt, was wir unter Geld verstehen, ändert sich im Zeitablauf, weil sich eben unsere Lebensbedingungen ändern. Siehe Büchse mit abgelaufenem Geld zu Hause. Geld ist also eine Erfindung eines Menschen oder der Menschen, kein Naturphänomen. Und deswegen sage ich, es ist eine soziale und gesellschaftliche Konvention.
Die nächste Sache wäre die Abgrenzung von Geld und Kapital, weil man das ja häufig synonym verwendet. Oder Sie wahrscheinlich nicht, aber weil wir das häufiger synonym verwenden. Was sind da die Unterschiede?
Also gegeben die Schwierigkeiten, Geld zu definieren, würde ich an der Stelle sagen, völlig unmöglich.
Okay.
Das ist absolut willkürlich, wo Sie die Grenze ziehen. Deswegen... Da kann ich noch weniger drauf eingehen, als Geld zu definieren.
Alles klar. Wir können es weiterhin synonym verwenden. Ja. Die Fiat-Währung, die jetzt jüngst natürlich wieder ein bisschen häufiger Verwendung findet und auch in Zeitungen und so zu lesen ist, was ist das?
Fiat ist ja zunächst mal Latein und bedeutet es werde, es sei. Was bedeutet es also? Es ist ein Willkürakt. Es bedeutet, dass ich Geld nicht an Gold, Grundstücke, Staatsanleihen oder nehmen wir was Verrücktes, Diamanten binde, sondern einfach aus dem Nichts schaffe. Eben willkürlich. Das heißt, der Wert einer solchen Währung, die deswegen auch Fiduciary Money bezeichnet wird, beruht allein auf dem Vertrauen, den ich darin habe. Können wir wahrscheinlich gleich nochmal ansprechen.
Dennis, du hast es gerade schon angesprochen, das zweistufige Bankensystem, Zentral- und Geschäftsbanken. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das zweistufige Bankensystem ist das, was wir heute in Europa kennen. Und wahrscheinlich viele von uns denken, das war schon immer so. So ist es nicht. Wie Sie eben richtig gesagt haben, das besteht aus zwei verschiedenen Typen von Akteuren. Das eine sind Zentralbanken, das andere die Geschäftsbanken. Und damit hat man auch zwei parallele Geldkreisläufe. Also die Zentralbank, das wäre jetzt die EZB oder die Bundesbank, die gibt Bargeld aus. Das kennen wir alle. Und Zentralbankreserven, das wäre das virtuelle Bargeld, was zwischen den Banken zirkuliert. Die Geschäftsbanken, das sind die, mit denen wir als Haushalte typischerweise verkehren. Die geben Kredite an Haushalte und Unternehmen und schaffen dadurch Einlagen. Das ist das, wo unser Gehalt auch drauf fließt, die Sichteinlagen. Die können wir, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, natürlich in Bargeld umwandeln und jetzt taucht das Problem auf. Die Banken können das Bargeld nicht schaffen, sondern die Zentralbank. Und an dieser Stelle sind beide Geldkreisläufe also miteinander verknüpft.
Get your facts straight. Haben wir erstmal die Basics geklärt.
Das gegebenenfalls nachher nochmal anhören, aber jetzt weiß ich. Wir springen mal raus aus dem Hagel, weil ich finde, da können wir uns ein bisschen mehr Zeit zu nehmen zu den kommenden beiden Begriffen, weil wir sie auch damit eingeleitet hatten und vorgestellt haben. Geldtheorie und Geldpolitik. Vielleicht erstmal zur Geldtheorie. Da gibt es wahnsinnig viele, nehme ich an. Was sind da die vielleicht gemeingültigsten und was ist die Geldtheorie an sich? Was macht sie auch für Sie so spannend?
Also es gibt sehr, sehr viele Theorieströmungen und allgemeingültigste gibt es nicht. Das möchte ich einfach vorweg nehmen. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich darüber Gedanken machen könnte oder wie man die gegeneinander abwägt, sie gegenüberstellt. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch verschiedene Möglichkeiten offenlegen, wie ich die klassifizieren könnte, die verschiedenen Theorien. Ich würde jetzt mal mit der ersten anfangen und das wäre zu gucken, wie denn das Geldsystem, was wir eben angesprochen haben, das, was wir hier haben in Frankfurt, in Deutschland, in Europa, das ungebundene Geldsystem, um mal wieder einen neuen Begriff einzuführen, gegen seinen Kontrahenten abzugleichen ist. Das wäre ein gebundenes Geldsystem, also zum Beispiel Goldwährung. Was bedeutet das also? Eine Goldwährung, ein gebundenes Geldsystem, da ist die Geldmenge nicht flexibel. Weder flexibel ausweitbar noch flexibel schrumpfbar. Das heißt, die Geldschöpfung ist begrenzt durch das Gold, was in einer Volkswirtschaft vorhanden ist. Die Geldtheorie, nach der Sie ja eigentlich fragen, hat jetzt ein Problem. Es gibt eine zentrale Grundannahme, die wahrscheinlich wir drei im Raum teilen und die meisten von uns, auch von den Zuhörern auch. Je knapper ein Gut, desto wertbeständiger. Wenn jetzt die Geldpolitik den Wert des Geldes sichern soll, also die Preisniveau-Stabilität gewährleisten soll, dann ist Geldpolitik also eigentlich ganz einfach, könnte man denken. Ne? Einfach Geld knapp halten. Super, dann ist alles stabil, alles perfekt. Ist aber leider nicht so in der Realität. Denn die Geldpolitik steht vor einem Dilemma. Und das Dilemma ist einfach, dass man Liquidität versus Knappheit betrachten muss. Was ist Liquidität? Das sind eben die vorhin angesprochenen Kredite, der Bargeldbedarf und so weiter. Dieser Liquiditätsbedarf von Unternehmen und Haushalten schwankt. Der schwankt im Konjunkturzyklus, der schwankt im Jahresverlauf. Die Geldmenge muss also atmen. Die muss sich ausweiten können und wieder schrumpfen können, wie eben der Liquiditätsbedarf ist. Das ist aber ein Widerspruch zu einer knappen Geldmenge, die starr ist. Das heißt, wir haben dieses Grunddilemma und daran entzündet sich auch der Streit über die Geldpolitik seit Jahrhunderten und entsprechend auch die Geldtheorien. Und an der Stelle würde ich, glaube ich, erstmal das cutten.
Daran anschließend an Ihre Ausführungen gerade, erscheint das Geldsystem ja immer als Ergebnis dieser verschiedenen Entwicklungen und auch Kompromisse. Welche waren da in der Vergangenheit besonders ausschlaggebend und vielleicht auch, und das ist natürlich immer so eine Machtfrage, die wir als GesellschaftswissenschaftlerInnen damit reinbringen, dadurch, dass die Vergangenheit natürlich sehr männlich geprägt war, ob sich das heute noch in dem System und auch in der Politik immer mal widerspiegelt und wenn, wie sich das äußern würde. Das sind jetzt viele Fragen.
Ja,
das heißt, vorne ansetzend wäre, welche verschiedenen Entwicklungen besonders ausschlaggebend für die Theorie waren.
Also ich glaube, da würde ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Das eine ist, es gibt halt keine zwingenden kausalen Abfolgen in der Evolution. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Und dementsprechend gilt das natürlich auch für die Entstehung des Geldes und auch der Geldtheorien. Aber was man durchaus machen kann, ist Beispiele zu nennen, welche der Entwicklungen durch bestimmte Umstände überhaupt möglich wurde. Also man könnte so eine Art Klassifizierung von Umständen vornehmen, die es möglich gemacht hat, dass bestimmte Dinge sich entwickelt haben. Und das würde ich weniger an den Theorien festmachen wollen, als an der Art des Geldes. Und hier wäre zum Beispiel jetzt, um ganz banal wieder dort anzufangen, wo wir vorhin waren, also Banknoten, die wir eben im Portemonnaie haben heutzutage, wenn wir nicht die Plastikkarten benutzen. Dann überlegt man sich, wie kam es überhaupt dazu? Und dann wäre es sinnvoll zu starten, zu überlegen, okay, was hätte man denn vorher gehabt? Und das waren Goldmünzen zum Beispiel. Oder Goldklumpen, wenn man an Hans im Glück denkt. Und da sieht man auch schon, Gold ist verdammt schwer. Der wollte das auch loswerden. Mit dem Gold rumzulaufen ist bestimmt nicht lustig und damit ein Brot zu bezahlen noch schwieriger, weil ich es gar nicht sinnvoll skalieren kann. Und genau aus diesem Umstand heraus und im Vergleich dazu zu sehen, eine Banknote ist viel einfacher zu handhaben. Die kann ich skalieren, die ist leicht, die kann ich zusammenknüllen und in die Hosentasche stecken. Hat sich also die Entwicklung von Banknoten durchgesetzt, weil es viel praktikabler war. Oder einen anderen Umstand, den wir jetzt hoffentlich alle nicht mehr erlebt haben, aber vielleicht unsere Großeltern, in Ausnahmezuständen. Jetzt haben wir zwar die Banknoten, aber die Banken funktionieren nicht in Krisen und Kriegen. Was passiert dann? Die Leute weichen wieder auf andere Geldformen aus, zum Beispiel Zigaretten. Das ist auch eine Entwicklung, die dann eben einfach durch die Umstände betroffen ist. Oder Argentinien haben wir vorhin angesprochen. Was machen die Argentinier? Sie weichen auf eine andere Währung aus, weil sie der eigenen Währung nicht trauen können. So würde ich grob den ersten Teil Ihrer Frage beantworten wollen.
Ja, das greift ganz gut auf. Sie haben das Thema jetzt schon angesprochen, das Thema Krisen und das Thema Vertrauen. Also diese Alternativen, auf die Menschen zurückgreifen, wie sinnvoll können die denn sein? Also, und kann sich daraus langfristig was anderes entwickeln? Also dieses Geldsystem, das sich durchgesetzt hat, das hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass das ist, was besteht.
Also Geldsysteme sind immer vorübergehend und das, was da ist, heißt jetzt nicht, dass das morgen noch da ist. Die Umstände ändern sich. Aber Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an. Vertrauen ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt im Geldsystem. Und zwar in jedem. Ohne Vertrauen gibt es kein Geldsystem. Aber die Frage, die Sie eigentlich meinen, vermutlich ist eher Vertrauen in was oder wen. Und da kommen wir jetzt genau in die verschiedenen Möglichkeiten, wie man ein Geldsystem ausgestattet. Weil die Frage ist einfach, habe ich Vertrauen in den Staat? Oder in die Banken, oder in die Gesellschaft, oder in Unternehmen, oder in die Technik. Und das könnte ich jetzt noch beliebig fortsetzen, diese Fragen. Also es ist eine Frage einer Gegenüberstellung von Systemvertrauen versus Akteursvertrauen, wenn ich es mal so klassifiziere. Und je nachdem, wo ich mein Vertrauen hinlege und wo ich ein Problem sehe, werde ich verschieden handeln. Um nochmal grundlegend zu sagen, Vertrauen, wenn ich das lateinische Wort nehme, bin ich bei Kredit. Jetzt klingelt bei einigen schon so ein bisschen, Moment, Kreditgeld und so weiter, ist eine Baustelle, die ich jetzt gar nicht anreißen will, aber also Geld hat einfach mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen ist gleichzeitig ein gesellschaftliches Grundproblem. Das heißt, es kommt und geht und Finanzkrisen, wie Sie zu Recht sagen, sind Vertrauenskrisen. Aber das ist nicht der einzige zentrale Aspekt in dem Geldsystem und wo man entscheidet, welches Geldsystem man benutzt. Der andere, den ich hier noch mit betonen möchte, ist Konsens. Der wird oft unter den Tisch fallen gelassen. Weil, was bedeutet das, wenn Geld ein gesellschaftliches Konstrukt ist, dann bedeutet das, die Gesellschaft hat sich auf ein System geeinigt. Und das bedeutet, jede einzelne von uns kann das ablehnen und nicht mitmachen oder mitmachen. Was bedeutet mitmachen? Das ist diese Frage der Partizipation, stellt sich jeden Tag. Das ist uns wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber in dem Moment, wo ich eine Zahlung annehme oder tätige, eben mit Bargeld, mit Plastikgeld, mit Kryptogeld, mit was auch immer, entscheide ich selber mit dieser Handlung jeden Moment neu, wie das Geldsystem aussieht und was als Geld angenommen ist.
Und das Vertrauen überträgt sich natürlich dann unabhängig davon, in welchem System ich mich am wohlsten fühle,
genau, immer
wieder mit. Das heißt, die Idee, ob ich das zentral oder dezentral geordnet haben möchte, trotzdem sind die Schritte immer von Vertrauen abhängig. Ich möchte nochmal auf einen Punkt kommen, den Sie gerade gemacht haben, zu Geld als Konstrukt, weil wir dann vielleicht nochmal ganz kurz über dieses Thema Geld sprechen können und die Neutralität von Geld. Das heißt, wenn ich Geld nutze oder wenn Geld in meinem System oder Geld in unserem System immer eine Rolle spielt, wie neutral ist eigentlich Geld?
Ist eine wunderschöne Frage. Und jetzt würde ich Ihnen am liebsten sagen, okay, wir machen jetzt einfach eine Serie von Podcasts über die Neutralität des Geldes, was ist einfach ein Grundproblem der ganzen Geldtheorie und Geldpolitik. Aber ich versuche es mal in 2 Minuten zu umreißen. Auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Hörer abschalten, weil es unmöglich zu verstehen ist. Aber ich versuche es. Also, die Mehrheit der Ökonomen geht davon aus, dass das Idealziel der Geldpolitik darin besteht, Geld so zu gestalten, als ob es gar nicht da wäre. Das ist Neutralität, um diesen Grundbegriff erstmal zu erklären. Was meine ich damit? Neutrales Geld stört nicht die güterwirtschaftliche Allokation, um mal mehrere schlimme volkswirtschaftliche Wörter ineinander zu reichen. Also so eine Wirtschaft, wo kein Geld ist, die funktioniert einfach rund und alles ist im Gleichgewicht. Und wenn ich jetzt eine Geldpolitik obendrauf lege, störe ich nicht dieses Gleichgewicht, was sich dort bildet. Das wäre neutral. Umstritten ist jetzt aber, ob überhaupt und wenn ja, inwieweit diese Neutralität überhaupt erreichbar wäre. Weil Geld offenbar aus sich heraus auch Wirkungen hat, die verhindern, dass es neutral ist. Und dann wäre die Frage der Geldpolitik nicht mehr, wie kriege ich es hin, dass es besonders neutral ist, sondern wie berücksichtige ich die Nichtneutralität des Geldes? Sie sehen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und warum sind es zwei verschiedene? Hinter dieser Kontroverse um die Neutralität, die man immer mal wieder liest, stehen zwei sich völlig widersprechende theoretische Ansätze, die seit Jahrhunderten im Streit miteinander liegen. Und deswegen meine Aussage, ich kann das jetzt versuchen in zwei Minuten, aber das ist was für eine ganze Vorlesungsreihe. Im einen Lager sind die Theorien, die eben von diesen Tauschwirtschaften ausgehen, von einer Wirtschaft ohne Geld. Da ist Geld ein Hilfsmittel. Es nimmt eine Vermittlerrolle zwischen diesen verschiedenen Gütertransaktionen ein. Das wäre die Klassik. Für diejenigen unter Ihnen, die sich auskennen, John Stuart Mill, Alfred Marshall. Aus dieser Vermittlerrolle hat sich dann später die Idee von Geld als Katalysator entwickelt, als Katalysator des Wirtschaftskreislaufs. Das heißt, Geld macht was, aber nicht viel. Das wäre die Neoklassik, wie das Wort schon sagt. Da wäre Karl Menger ein wichtiger Vertreter. So, jetzt befinden wir uns im 20. Jahrhundert. Da wurde diese Idee von der Neoklassik im Monetarismus wieder aufgegriffen. Das hat fast jeder schon gehört. Und warum? Weil zum Beispiel ein berühmter Vertreter vom Monetarismus die Bundesbank lange Zeit war. Oder wenn wir die Ökonomen dort nennen, Milton Friedman, Anna Schwarz, das sind die Namen, die man damit verknüpft. Also wichtig mitzunehmen ist hier, in diesem ganzen Lager von Theorieströmungen ist eine zentrale Vorstellung, dass die Wirtschaft nicht durch Geld gestört werden soll. Dass sie diese Wirtschaft einen idealen Gleichgewichtszustand erreichen kann, den sogenannten Steady State. Dreht sich also immer um eine reale Güterwirtschaft und Geld ist nur eine zusätzliche Institution. Mhm. Jetzt komme ich zu dem anderen Lager. Ich hoffe, Sie sind noch wach. In dem anderen Lager wird woanders angefangen. Nicht bei so einer Ökonomie, die einfach schon da ist, sondern da sagt man, es muss erstmal in der Gesellschaft sowas wie eine allgemeine Wertvorstellung da sein, damit ich miteinander handle, damit ich überhaupt eine Ökonomie entwickle. Alles andere vorher ist noch keine Ökonomie. Geld ist also eine elementare Größe, die erst das Wirtschaftssystem aufbaut. Man sieht schon, dass man an völlig verschiedenen Startpunkten losgeht. Was ist dann jetzt die Hauptaussage dort? Ich kann Geld auch zur Wertaufbewahrung nutzen. Das heißt, Geld an sich, nur das Geld ist schon Reichtum. Und wenn ich so denke, kann ich ja auch Geld dem Reichtum, dem Kreislauf entziehen. So wie Sie es vorhin gesagt haben, wo ist denn jetzt Geld und Kapital und wo kann ich mein Geld anlegen? Ja, genau. Man könnte es ja entziehen, indem ich denke, ich packe es zum Beispiel unter meine Matratze. Dann ist es gar nicht mehr nachfragewirksam. Das behindert natürlich einen allgemeinen Gleichgewichtszustand der Wirtschaft, wenn es Geld gibt, was gar nicht mehr im Kreislauf ist. Das heißt, am Ende ist Geld per se nicht neutral. Und das per se ist hier das Wichtige. Da wäre Keynes und der Keynesianismus zu nennen. So, und um es noch richtig kompliziert zu machen, was ist jetzt die vorherrschende theoretische Meinung? Momentan. Kann sich ja ändern. Die bringt beide Denktraditionen zusammen. Das wäre also so eine Art Theoriesynthese. Da wird davon ausgegangen, dass langfristig diese Idee des Monetarismus der Neoklassik gilt, dass Geld neutral ist, dass die erreichbar ist. Und dass dieser Zustand auch erstrebenswert ist. Aber kurzfristig, solange dieser Steady State nicht erreicht, ist das Geld nicht neutral. Und jetzt Bogen noch einmal zurück zur Geldpolitik. Das heißt also, Geldpolitik müsste dann so ausgestaltet werden, dass der Idealzustand, die Neutralität, erreicht wird. Dabei würde ich es, glaube ich.
Okay. Dann wäre nämlich meine Anschlussfrage, weil Sie ja sagten, dass lange Zeit Monetarismus die Bundesbank geprägt hat und auch prägt und da eine Neutralität hergestellt werden könnte. Jetzt bin ich aber, also wenn ich nochmal auf die Themen, die wir schon angesprochen haben, drüber schaue, bei der Geldpolitik der Bundesbank. Das heißt, es gibt eine Politik und die ist ja per se schon mal nicht neutral, sondern natürlich wird die Bundesbank als Akteur oder Akteurin wahrgenommen, die eine Politik betreibt, die in eine bestimmte Richtung auch geht. Das kann jetzt erstmal jeder sein. Aber dann kann sie ja, dann kann das Geld ja schon mal nicht neutral sein. Wie würden Sie dem entgegnen?
Im Prinzip mit dem Gleichen, was ich eben gesagt habe, ich sage es nur kürzer und anders. Wenn ich die Idee habe, dass ich langfristig eine Neutralität herstellen möchte, dann muss ich die Geldpolitik so gestalten, dass dieses Ziel langfristig erreicht wird. Das heißt, die Dinge, die vorher passieren, sind kurzfristige Anpassungsprozesse. Und das wäre das, was ich eben mit der Theorie-Synthese gesagt habe. Langfristig versuche ich, eine Neutralität so herzustellen, dass also das Geld preisstabil ist und diese wunderbare, ideale Allokation der Wirtschaft nicht stört.
Ich würde gerne nochmal auf das Vertrauensthema zurückkommen, weil mich das jetzt doch noch hinten dran viel beschäftigt hat. Damit kratzen wir auch schon so ein kleines bisschen an der Frage nach dem Zusammenhang mit den Gesellschaftswissenschaften. Ich glaube, das könnten wir auch gleich nochmal besprechen, aber das ist ja fast untrennbar irgendwie miteinander verbunden. Und zum Vertrauensthema, mir ist die ganze Zeit im Hinterkopf geblieben, dass meine Großeltern zum Beispiel sehr lange damit gehadert haben, überhaupt der Karte zu vertrauen und der Digitalisierung des Bankings sozusagen. Und diese ganze, die ganze Haltung der Gesellschaft gegenüber, der Autonomalverbrauchergesellschaft gegenüber Geld, ist natürlich auch stark geprägt von dem, was wir erfahren über Geld. Und das geschieht hauptsächlich über die Medien. Und als Medienkulturwissenschaftlerin interessiert mich natürlich auch, wie wird Geldpolitik kommuniziert? Welche Rolle spielen die Medien denn beim Entstehen, beim Erhalt des Vertrauens? Welche Rolle hat die Presse da?
Also Geldpolitik, der zweite Teil des Wortes ist eben Politik. Und ja, es ist Politik. Es ist einfach wirklich ein Teil der Politik. Und damit ist die Kommunikation ganz, ganz wesentlich, damit Geldpolitik auch funktioniert. Und die Medien sind ein Mittel davon. Die Geldpolitik wird natürlich auch durch die Zentralbank selber kommuniziert, wo diese Gratwanderung sehr ausgewogen und mit sehr viel Aufwand vollzogen wird. Aber dennoch ist Geldpolitik natürlich nicht nur Politik, sondern sie steht auf einer wissenschaftlichen Grundlage, wie ich versucht habe, etwas anzureißen. Das Wesen von Wissenschaft ist aber an sich genau das Gegenteil von dem, was Politik macht. Nämlich, ich habe konkurrierende Meinungen und mit konkurrierender Meinung kann ich keine Politik machen. Das heißt, die Gratwanderung, die bleibt, ist einfach diese wissenschaftliche Grundlage nicht zu vergessen und gleichzeitig die Kommunikation so zu gestalten, dass es eben Politik ist, dass man seine Aussagen, die man hat, durchkriegt. Ja, und da werden die Medien genauso genutzt wie eigene Kommunikation.
Müsste da mehr oder anderes passieren in der aktuellen Berichterstattung? Gerade in Krisenzeiten, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, gibt es da was medial besser laufen könnte?
Also ich bin kein Kommunikationswissenschaftler, deswegen würde ich mich da raushalten. Das Schöne an der Bundesbank ist, es gibt ja ganz verschiedene Zentralbereiche, wie es heißt, also Organisationsstrukturen. Und das Schöne für eine Volkswirtin wie mich ist, dass die Kommunikationsfragen an die Fachleute abgegeben werden.
Dann machen wir nochmal eine andere Folge dazu.
Das können wir machen. Über die Kommunikation nach außen kommen wir, und wir springen jetzt ein bisschen in den Themen hin und her, aber ich bin nochmal beim Vertrauen. Und zwar nochmal zurück zu dem System oder zu dem Bankensystem, wie wir es aktuell haben, und zu der Idee, das vielleicht dezentraler und diesen Intermediärbank zu übergehen, zu springen und die Hoffnungen, die damit bei vielen verbunden sind, also Banking the Unbanked, wie man das aus verschiedenen Richtungen hört. Trotzdem, wenn ich Ihnen jetzt folge, und ich möchte diese Frage nicht suggestiv stellen, aber wenn ich Ihnen jetzt folge, würden sich die Verhaltensmuster und die Denkweisen auch übertragen, wenn man das in dezentrales System packt. Das heißt, auch dort würden ja wieder Machtasymmetrien übertragen und einfach mitgenommen und Leute verdienen Geld auch dezentral. Und die Prämisse, dass es irgendwie gleicher wird, nur weil eine Bundesbank oder eine europäische Zentralbank oder Zentralbanken an sich keine Rolle mehr spielen, muss nicht unbedingt richtig sein. Jetzt bringe ich Sie dann natürlich in eine komfortable Rolle, das einfach zu bejahen. Aber wie ist das aus Ihrer Perspektive? Das würde mich interessieren.
Ja, also Sie machen einen sehr wichtigen Punkt. Also alle diese Geldsysteme und Strukturen existieren natürlich in einer Gesellschaft. Und damit sind auch die Verhaltensmuster in dieser Gesellschaft angelegt. Und die Konzepte von Vertrauen und Konsens gelten dementsprechend für alle diese Systeme, die Sie ansprechen. Gleichzeitig spiegeln sich, und das ist der Punkt, den Sie ja machen, die gesellschaftlichen Fragen, ob das jetzt Macht und Machtmissbrauch oder Asymmetrie ist oder andere Fragen, spiegeln sich alle immer in den Themen wieder, die uns umgeben. Ob das die Familie ist oder das Geldsystem. Sie spiegeln sich dort wieder. Wir können sie nicht davon trennen. Und deswegen, auch das haben Sie sehr richtig gesagt, sind die alternativen Geldsysteme, die es gibt und die ja parallel zum vorherrschenden Geldsystem auch umlaufen, einfach Ecklösungen, würde ich sagen, wo ein bestimmtes als besonders problematisch wahrgenommenes Problem gelöst wird, mit einem anderen ersetzt wird, müsste man sagen. Also ich kann es konkret machen, vielleicht wird es dann fassbarer. Es gibt dieses Regionalgeld zum Beispiel, also Geld, was nur in einer Region umläuft, um ja die Macht der Banken zu kürzen und vor allen Dingen aber um dieses Misstrauen, was dem Staat und der Zentralbank gegenüber besteht, einfach eben in einem anderen Geldsystem zu umgehen. Das heißt, man hat Misstrauen darin, dass so eine zentral organisierte Geldwirtschaft, wie wir sie haben, vielleicht nicht die beste ist, aber man vertraut auf ein eigenes Netzwerk, in die regionale Bank, in den regionalen Bäcker etc. So, dann wird also das Vertrauen, was wir möglicherweise ins gesamte Geldsystem haben, dort ersetzt, indem ich aber dem eigenen Netzwerk vertraue. Ist nicht besser oder schlechter, aber auch dort habe ich natürlich Machtasymmetrien. Und genauso könnte ich jetzt die Gegenposition, also eine Gegenlösung nehmen, das sogenannte Vollgeldsystem, haben Sie vielleicht auch schon gehört. Die würden ja genau die gegenteilige Position einnehmen. Die würden sagen, das ist alles Wahnsinn mit den Banken, dem vertraue ich lieber nicht. Soll alles der Staat machen. Deswegen kriegt die Zentralbank und der Staat besonders viel Macht. Also es ist ein sehr, sehr zentralisiertes System von Geld. Ja, und so könnten wir jetzt noch beliebige weitere aufzählen. Also Kryptogeld könnten Sie machen, was auch sehr schön ist. Nochmal eine völlig neue Lösung, weil da ist das Vertrauen in einen Code besonders groß. Mhm. Weil man weder den Banken noch den Zentralbanken traut. Also irgendwie muss man trauen, das merken Sie jetzt schon. Mhm. Man kommt da nicht raus und irgendwer hat am Ende auch Macht, auch da
genau,
kommt man nicht raus.
Genau, das ist das, was ich meinte. Das heißt, auch in diesem System, ob das jetzt regional oder Krypto, was ja überregional und global und eben nicht mehr auf einzelne Akteure zugeschnitten scheint, auch dort würde es diese auf Dauer zumindest, die würden sich entwickeln. Vielleicht ist es am Anfang sehr in der flachen Hierarchie und keine großen Machtspieler, aber irgendwann wird sich das raus entwickeln, weil man ja unterschiedlich, jetzt bin ich wieder bei Kapital, aber man bringt ja unterschiedliche Ressourcen ein und die arbeiten auch weiterhin. Und Menschen sitzen dahinter, hinter ihren Computern oder hier in Banken und da gibt es dann keine großen Unterschiede. Das heißt, sie würden diesen System auch, oder sie blicken wahrscheinlich sehr skeptisch auf die Lösungen, die sie versprechen zumindest.
Nee, also skeptisch nicht. Ich würde einfach nur sagen, das eine ist blau, das andere ist grün. Ja. Und das muss nicht besser sein. Und rot ist auch eine Farbe. Ja. Also nein, das sind einfach verschiedene Lösungen für verschiedene Probleme. Und je nachdem, was ich als besonders gravierend wahrnehme, dann wähle ich eben das System, was mir dann besser erscheint. Mhm. Aber ich würde das sogar sehr neutral für vollkommen legitim halten. Man kann andere Systeme laufen lassen. Mhm.
In dem Kontext vielleicht auch nochmal zum Zusammenhang von Geldpolitik und Geldwertstabilität. Das ist eine Gastfrage, die ich mitgebracht habe von Frau Professorin Kuborn-Gilke. Und sie lautet wie folgt: Sind denn auch andere gesellschaftliche Ziele, etwa der Gerechtigkeit, möglich anzustreben oder wird das Instrument der Geldpolitik damit überladen und ist bezüglich der Zuständigkeit der unabhängigen Bundesbank schwer zu legitimieren?
Ja, ist eine große Frage, eine sehr wichtige Frage, die natürlich zweigeteilt zu beantworten wäre. Also das eine ist abstrakt gesehen, weil das Geldsystem ja das Ergebnis eines gesellschaftlichen Kompromisses ist, ist es nichts Absolutes. Das heißt, die Gesellschaft hat sich auf ein bestimmtes System geeinigt und damit auch auf die institutionelle Art, wie es umgesetzt wird, und auf die Ziele. Wenn sich aber das institutionelle und gesellschaftliche Gefüge ändert, dann sollte man natürlich auch die Ziele der Geldpolitik anpassen. Insofern der zweite Teil Ihrer Frage, direkt auf die Bundesbank bezogen, da ist festgelegt. Also wir haben Regeln, das ist Geldwertstabilität und Schluss aus. Im großen Sinne sozusagen, es gibt kleinere Nebenziele, die jetzt eingeflochten werden, aber nein. Andererseits ist aber aus rein wissenschaftlicher Sicht natürlich ganz vieles denkbar. Und das sehen Sie, wenn Sie die verschiedenen Zentralbanken miteinander vergleichen. Wir haben ja nicht nur die Bundesbank, wir haben ja auch das Federal Reserve System zum Beispiel in den USA. Und schon da sehen Sie, wir leben in der gleichen Zeit, aber während das Eurosystem auf die Preisstabilität festgelegt ist, ist das beim Federal Reserve System ein duales Mandat, wie es heißt. Also es gibt zwei Ziele. Das eine ist eben die Preisstabilität dort auch. Das andere ist aber eine maximale nachhaltige Beschäftigung. Das geht auch. Oder Sie nehmen immer noch in der gleichen Zeit bleibend Zentralbanken in autoritären Staaten. Russische Zentralbank, chinesische Zentralbank. Ich bin sicher, ohne es nachgelesen zu haben, es wird nicht nur das Ziel der Preisstabilität sein. Also ja, es ist vereinbar und die Ziele sind nie in Stein gemeißelt.
Liebe Frau Busch, was hat das mit uns alles zu tun hier? warum sitzen wir beisammen? Schader Stiftung natürlich mit dem Stiftungszweck Gesellschaftswissenschaft und Praxis oder beziehungsweise Förderung der Gesellschaftswissenschaften durch den Dialog mit der Praxis. Jetzt haben wir schon viel über Vertrauen und über die sozialen Aspekte von Geld gesprochen oder Geld als Konstrukt von mir aus auch. Aber einen Schritt nochmal zurück. Wir haben die Frage von Frau Kuhborn-Gilke gehört, die bei uns im wissenschaftlichen Konvent, also in einem der Gremien, war als Volkswirtin. Ja, und wie ist Ihr Verständnis als Volkswirtschaftlerin? Sind Sie Gesellschaftswissenschaftlerin?
Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, aber das ist in der Tat auch wieder eine sehr schöne Frage. Also Volkswirtschaft ist eine Gesellschaftswissenschaft, ja, aus meiner Sicht schon, wird aber als Mathematik gelebt im Moment. Das ist vermutlich der Hintergrund ein wenig. Gerade im Bereich der Volkswirtschaftslehre, aber die Geldtheorie, also die Teile der Volkswirtschaft, die sich mit Geld noch beschäftigen, beschäftigen sich naturgemäß auch mit Gesellschaftsfragen. Es ist halt ein gesellschaftliches Konstrukt und es ist einfach nicht möglich, Geld aufzuzwingen. Jedenfalls nicht umfassend und dauerhaft. Also ich kann das für eine gewisse Zeit und für bestimmte Dinge wie zum Beispiel Steuerzahlungen machen, aber ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was Sie als Geld verwenden. Und das zeigt, ich bin also abhängig, ich arbeite in einer gesellschaftlichen Situation. Und damit muss ich natürlich die Zwänge und die Umstände einer Gesellschaft berücksichtigen. Und das ist im Prinzip das, was wir vorhin angesprochen haben. Also es geht immer um Entscheidungen von Einzelnen. Es geht um Partizipation. Und um Einigung auf Systeme, auf Geldsysteme. Und ja, warum ist es eine Gesellschaftswissenschaft? Weil eben genau, und das finde ich das Spannende, alle soziologischen Dilemma werden sich immer in jedem gesellschaftlichen Konstrukt widerspiegeln und damit auch im Geld. Es gibt einfach keine Wahrheiten und das macht es so interessant.
Vielleicht direkt anschließend, welche Rolle spielen andere Gesellschaftswissenschaften im Studium der Volkswirtschaft? Das heißt, wie interdisziplinär ist vielleicht die Volkswirtschaftslehre, gerade weil Sie sagten, sie wird sehr häufig auf Mathematik oder auf Formeln reduziert. Wenn Sie jetzt die Relevanz auch so von soziologischen Erkenntnissen da nennen, wie groß war das bei Ihnen? Wie hat sich das vielleicht auch verändert? Und wie ist das auch, und das würde mich jetzt auch interessieren, hier im Haus, hier werden Politologinnen sitzen, hier werden Soziologinnen wahrscheinlich irgendwo sitzen. Wie nehmen Sie das wahr? Sie schüttelt den Kopf.
Ja, wo fange ich an? Also, als ich Volkswirtschaftslehre studieren wollte, habe ich damals das Ganze als Gesellschaftswissenschaft begriffen und habe gedacht, so im Sinne der historischen Schule, ja, ich lerne jetzt die alten Theorien und werde daraus also schlau für die Gegenwart. Nein, so ist es nicht. Ich habe in Frankfurt studiert und in Frankfurt ist es sehr stark Mainstream geprägt. Und Mainstream heißt Mathematik. Und zwar wahnsinnig viel Mathematik. Aber ich hatte eine andere Vorstellung.
Also Menschen sind nicht nur Zahlen bei Ihnen.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass die Mathematik ja nur dann Sinn macht, wenn man eben die ganze Zeit in Gleichgewichten denkt. Natürlich gibt es auch die kompliziertere Mathematik, die mit Ungleichgewichten umgehen kann. Aber die meisten Modelle arbeiten genau damit, dass man nach einer gewissen Zeit der Störung auf diesen Steady State zurückkommt. Das war einer der Gründe, warum ich nach New York gegangen bin, weil an der New School, die ist dafür bekannt, genau diese, es nennt sich dann heterodoxen Theorien, unterrichtet werden. Also Mainstream ist das eine, das ist die vorherrschende Theorie. Und daneben gibt es eben Theorien, die nicht dem Mainstream angehören. Und das ist sogenannt heterodox. Und ja, dort haben wir Geschichte gemacht, dort wurde Soziologie, soziologische Fragen wurden zumindest angerissen, sage ich mal, es waren keine Soziologen. Es wurde auch ein bisschen politisch, aber ja, man hat mal über den Tellerrand gucken können und ein paar alte, verstaubte Bücher anfassen dürfen.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die Volkswirtin hier, und nicht nur unbedingt in Frankfurt, aber dass es für die natürlich auch darum geht, Neutralität zu wahren und es eben nicht politisch werden zu lassen und den Zahlen zu vertrauen? Also ist es dann, nee?
Nee. Aus meiner Sicht ist das die Dominanz der Neoklassik, die dazu führt. Die Neoklassik geht eben davon aus, dass ich einen Gleichgewichtszustand habe. Wenn wir aber wissenschaftlich agieren würden innerhalb der Disziplin der Volkswirtschaftslehre, würden wir ja uns freuen, wenn es jemanden gibt, der eine andere theoretische Strömung für interessanter hält. Und wir würden immer wieder unsere Prämissen hinterfragen.
Das heißt aber, verstehe ich richtig, dass Sie prinzipiell dem zustimmen würden, dass das total wichtig und notwendig ist, von den Wirtschaftswissenschaften im Austausch eigentlich mit der Soziologie und mit der Politologie zu bleiben, um überhaupt verstehen zu können, was Geld ist und was Kapital ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie sich anschauen, wer in den letzten Jahrzehnten Grundlagenbücher über diese Fragen verfasst hat, dann waren es in der Regel nicht die Volkswirte, sondern eben Philosophen, Soziologen. Dort entstehen Bücher, die breite Fragen diskutieren und eben die grundlegenden Fragen, wie eben, was ist Geld? Ich würde sagen, dass die Volkswirtschaftslehre so seit 1900 grob sich sozusagen immer weniger mit diesen grundsätzlichen Fragen befasst hat.
Frau Busch, wir werden nochmal persönlich zum Ende hin und fragen bei unseren Gästen eigentlich immer ganz gerne nochmal die vorherrschenden Emotionen ab. Jetzt kommen Sie aus Ihrer Rolle als Volkswirtin wieder zurück in die Rolle als Privatperson. Was macht Ihnen momentan am meisten Angst und das kann natürlich auch wieder auf Krisen oder auf das, was draußen in der Welt passiert sein, und muss es aber gar nicht. Das kann auch privatere Antwort sein.
Angst ist gar nicht wirklich eine Kategorie, mit der ich mich viel beschäftige.
Das ist gut.
Nee, nicht wirklich. Also es ist, man kann sich natürlich Angst machen lassen, wenn man diese Schlagzeilen, vor denen ich mich ein bisschen schütze, andauernd liest. Aber ich glaube, vieles ist einfach der Tatsache, also wenn man jetzt nimmt, dass sich, wie es oft gesagt wird, Gesellschaften zum Beispiel extremer entwickeln und es eine Dominanz bestimmter Strömungen gibt, die vorher nicht da waren, glaube ich, dass da ein bisschen Schönfärberei mit dabei ist. Also wir leben in einer Welt, die sehr schnelllebig ist und wo viele, viele Medien gleichzeitig agieren, wo ich von Informationen überrannt werde. Und dann führt es aus meiner Sicht, ohne Kommunikationswissenschaftlerin zu sein, dazu, dass manche Tendenzen extremer wahrgenommen und dargestellt werden, als sie wirklich sind. Und nein, ich habe eigentlich nicht wirklich Angst.
Aber das muss ich jetzt dazu sagen, das habe ich aus Ihrer Anfangsausführung zur Schlagzeile schon mitgenommen, wenn man dann ein wenig Abstand vielleicht auch zu dem überbordenden Fluss an Informationen, wenn man da ein bisschen Abstand gewinnen kann, dann schreitet man vielleicht auch ein bisschen davor zurück, Angst zu kriegen und das, was man da alles hört und liest, sich davon zu sehr beeinflussen zu lassen. Vielleicht gibt es aber was, was Sie wütend macht. Ich vermute auch nicht, aber das wäre die nächste Emotion. Gibt es aktuell was, wo Sie draufblicken und sagen, oh, da steigt ein bisschen die Wut in mir auf?
Vielleicht eher ein bisschen Empörung. Also ja, natürlich, klar, also die Darstellung in den Medien. Das stört mich schon, dass ich das Gefühl habe, wenn ein Thema gerade aktuell ist, dann lese ich das, ist eigentlich egal in welcher Zeitung und es ist egal, welches Medium ich benutze, sogar verrückterweise. Und alles andere ist dann vergessen. Also nehmen wir das große Erdbeben in Syrien, das ist irgendwie, das poppt mal ganz langsam irgendwo nochmal auf, ein bisschen, ist jetzt schon ein Jahr rum, die armen Menschen sitzen immer noch da. Aber ansonsten ist es überlagert von all den anderen Medien, die Themen, die gerade viel, viel interessanter sind und wo man jetzt mehr Schlagzeilen mitmachen kann. Das macht mich schon wütend, weil es ist gar keine neutrale Berichterstattung mehr. Es ist einfach so ein Hin- und Herrennen. Insofern muss ich mir als informierte Leserin selber suchen, wie viele Medien muss ich eigentlich nebeneinander legen, um wirklich mal so einen halben Überblick zu kriegen, was ist eigentlich gerade wichtig. Ich kann nicht mehr darauf vertrauen, dass was da steht, ist wichtig. das macht mich schon ein bisschen wütend, ja.
Also erodierendes Vertrauen in Medien. Stella?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Nicht erodierendes Vertrauen okay. in Medien. Aber ich finde, dass diese Massen, also es gibt einfach Richtungsfluten.
Okay.
Und das stört mich eher. Es ist wenig heterogen.
Okay.
Das wäre das, was ich sagen möchte. Auf keinen Fall erodierendes Vertrauen. Das kommt ja auch gleich wieder in die falsche Richtung.
Oh ja, das stimmt, ja. Das wollen wir nicht zuschreiben.
Ja, dann zum Abschluss. Wir enden ja immer on a positive note. Was macht Sie denn momentan oder grundsätzlich richtig glücklich und froh?
Grundsätzlich, ja, es klingt komisch, aber dass ich als Frau in diesem Jahrhundert und in diesem Land leben darf, macht mich froh. Und im Moment wirklich in diesem Land, weil hier ist Frieden, hier ist alles in Ordnung, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, mir geht's gut. Das macht mich froh, ich bin dankbar. Das wäre das richtige Framing.
Also noch eine schönere Positive Note, als wir vielleicht gedacht haben. Liebe Frau Busch, dann kommen wir hiermit zum Ende, beziehungsweise sind zum Ende gekommen. Wir danken Ihnen nochmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir Sie hier besuchen durften und die Folge zu Geld aufnehmen konnten. Stella, wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Hast du die Adressen?
Die Adressen?
Ja.
Meinst du unsere Handles?
Unsere
quasi?
Handles, ja.
Ja, meistens ist es Schader Stiftung ohne Bindestrich in den Handles.
Genau, auf Instagram,
auf Instagram.
Twitter/X sind wir natürlich weiterhin für euch da.
Und auf LinkedIn.
Und auf LinkedIn zu finden.
Ich freue mich auf die Rückmeldung auf die Folge. Wenn ihr Fragen noch habt, wir freuen uns auf Interaktion bezüglich Geld. Und wir haben, glaube ich, gelernt, warum es ein heikles Thema ist, aber dass man vielleicht keine Angst davor haben darf und soll und muss. Und mir bleibt eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für diese großartige Zeit hier im 34. Stock der Bundesbank.
Dankeschön, Frau Busch.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Und an alle HörerInnen, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt bei In guter Gesellschaft von der Schader Stiftung. Tschüss.
Tschüss.